SWR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Viele waren auch selber erlöst nach Sonntagabend, dass das vorbei war, weil vorher gab es eine aggressive Stimmung hier untereinander, weil entweder Nein lag oder auch Ja lag.
Es ist natürlich ein Vertrauensbruch da, also durch die DITIB-Moscheen und die Prediger, die ja auch aufgeflogen sind, die die Leute eben bespitzelt haben, der Bruch ist da, man muss natürlich wieder das Vertrauen gewinnen.
Wir gerade, also als türkische Community, wir müssen aufeinander zugehen, einfach Andersdenkende auch so akzeptieren und respektieren gegenseitig.
Stimmen zum umstrittenen Referendum in der Türkei. Wie gehen in Niedersachsen lebende Deutsch-Türken damit um? Und welche Konsequenzen sind zu ziehen? Mehr dazu gleich. Unser Thema heute Abend: Angekommen oder ausgegrenzt? Muslime und die Debatte um den Islam. Und das erwartet Sie außerdem in dieser Stunde. Zwischen Tradition und Aufbruch. Muslimische Frauen in den Moscheegemeinden. Dringend gesucht. Deutsche Islamlehrer, Theologen und Imame. Religiöse Extremisten. Wie man Radikalisierungsprozessen vorbeugen kann. Ein Gespräch mit Michael Kiefer, Islamwissenschaftler und Präventionsexperte am Institut für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück. Und die Datteltäter, ein Porträt des ersten deutsch-muslimischen Satirekanals im Netz. Am Mikrofon begrüßt Sie Ita Niehaus. Das Referendum zur Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei ist zwar offiziell beendet, doch es bleiben noch viele Fragen offen. Bundesweit hat sich etwa die Hälfte der stimmberechtigten Deutsch-Türken an der Abstimmung beteiligt. Auch in Niedersachsen ist das Ergebnis knapp zugunsten der Befürworter einer Verfassungsänderung ausgefallen. Und auch in Niedersachsen hat der Wahlkampf polarisiert. Wie ist nun, wenige Tage nach der Wahl, die Stimmung unter muslimischen und eher säkular eingestellten Deutsch-Türken? Brigitte Lehnhoff hat nachgefragt.
Viele waren auch selber erlöst nach Sonntagabend, dass das vorbei war, weil vorher gab es eine aggressive Stimmung hier untereinander, weil manche haben den Verfassungsentwurf gelesen oder beobachtet, manche gar nicht, manche waren von vornherein parteiisch. Entweder Nein-Lage oder auch Ja-Lage. Und die Mehrheit ist jetzt erleichtert, weil man redet jetzt darüber nicht mehr. Das ist das Gute, auch wenn das von außen sich nicht so anhören wird.
Avni Altina ist stellvertretender Vorsitzender der Jamaat-Nur-Gemeinde in Hannover-Linden. Der Sieg der Befürworter einer Verfassungsänderung ist seiner Meinung nach teuer erkauft, also ein sogenannter Pyrrhus-Sieg.
Ja, eine Pyrrhus-Sieg ist eigentlich, sind die beiden Lager ähnlich stark? Die Ernüchterung kommt erst jetzt, denke ich mal.
Ach, wissen Sie, man sollte jetzt nicht alles überbewerten. Wir hatten ja vor ein paar Jahren auch schon mal Wahlen, Präsidentenwahlen. Erdogan hat es gewonnen mit 52%. Da gab es auch richtige Diskussionen.
Hält Yilmaz Kilic dagegen. Er ist Vorsitzender des Moscheeverbandes DITIB in Niedersachsen-Bremen. Die Argumente, mit denen Kilic versucht, den Ball flach zu halten, überraschen. Denn der Wahlkampf wurde auch hierzulande aggressiv geführt und der Vorwurf von Wahlbetrug ist noch nicht entkräftet.
Man wird jetzt noch mal 2-3 Wochen noch mal über das Wahlergebnis diskutieren. Dann ist das Vergangenheit, Punkt aus. Weil viele Veränderungen, die jetzt durchgegangen sind, in 2 Jahren, 2019 erst, treten in Kraft. Aber dann wird es da noch mal ein bisschen Diskussionen geben. Aber die Wählerinnen und Wähler haben es entschieden. Und ich glaube, das muss man auch so erstmal respektieren und akzeptieren.
Und genau das will zum Beispiel Hatice Flörchinger tun. Obwohl die seit langem in Hannover lebende gebürtige Türkin gegen das Präsidialsystem ist. Aber einfach so zur Tagesordnung übergehen? Die Gegner der Verfassungsänderung wurden immerhin als Terroristen gebrandmarkt.
Die Hälfte der Bevölkerung sind dagegen. Das heißt, da muss man wirklich sehr darüber nachdenken. Die Hälfte der Bevölkerung kann nicht Terroristen sein. Da muss man auf die Leute vielleicht mal auch zugehen, was für Bedürfnisse haben sie, warum sagen sie nein? Ja, das ist wie in der Türkei auch hier. Das alles hat sehr viele tiefe Rissen und Spaltungen gegeben, leider, diese Ja und Nein.
So offen ansprechen möchte es kaum jemand. Viele haben Angst, sich zum Ausgang des Referendums zu äußern. Sie befürchten, dass Angehörige in der Türkei darunter leiden müssen. Doch es geht nicht nur darum, die Risse innerhalb der türkischen Community in Deutschland und in Niedersachsen zu kitten. Irritiert ist auch die deutsche Mehrheitsgesellschaft.
Das Verhältnis ist schon beschädigt worden, denke ich schon. Durch die Beschuldigung durch den Präsidenten Erdogan, dass er gesagt hat, dass die Deutschen Nazis sind, oder dass er gesagt hat, dass Frau Merkel auch dazu gehört. Ich meine, er müsste es eigentlich selber wissen, was ein Nazi ist.
Meint Şenyul Uygur, Vorstand des Forums Dialog Niedersachsen. Die Vereinigung gehört zur Hizmet-Bewegung, steht also dem Prediger Fethullah Gülen nahe.
Es ist natürlich ein Vertrauensbruch da. Durch die DİTİB-Moscheen und die Prediger, die ja auch aufgeflogen sind, die die Leute eben bespitzelt haben, der Bruch ist da. Man muss natürlich wieder das Vertrauen gewinnen. Das müsste dann von der DİTİB kommen, die ja gesteuert wird von der Regierung.
Der DİTİB-Bundesverband, die Landesverbände sind selbstständige Organisationen hier in Deutschland nach deutschem Recht gegründet. Wir arbeiten zusammen mit der Diyanet, mit der Religionsbehörde, weil wir unsere Imame aus der Türkei bekommen. Politisch ist DİTİB neutral.
Aber wenn der Imam, also der Vorprediger aus der Türkei, kommt und der dort ein Beamter ist, dann glaube ich der DİTİB das nicht.
Doch Yilmaz Kilic betont, der Moscheeverband DİTİB in Niedersachsen werde alles tun, um als Religionsgemeinschaft anerkannt zu werden. Spätestens nach der nächsten Landtagswahl könne dann hoffentlich ein Vertrag mit den muslimischen Verbänden geschlossen werden.
Wir haben ja in Niedersachsen sehr gutes Verhältnis zur Politik der beiden islamischen Verbände. Und dieses gute Verhältnis darf nicht durch ausländische politische Ereignisse verschlechtert werden. Das darf es nicht sein.
Doch ganz so einfach ist es nicht, meint Avni Altina, dessen Gemeinde der Schura angehört, dem Verband der Muslime in Niedersachsen.
Der Ministerpräsident Weil, er hat gesagt, die Partner, die in Niedersachsen leben, müssen sich zum Grundgesetz bekennen. Hat er völlig recht, ich unterstütze auch das. Wenn wir so viel Kritik nicht aushalten und nicht kritikwürdig sind, dann brauchen wir auch keinen Staatsvertrag.
Nach dem Referendum in der Türkei, Reaktionen von Deutschtürken aus Niedersachsen. Brigitte Lehnhoff berichtete. Die Deutschtürken und ihr Verhältnis zu Deutschland. Darüber sprach ich vor der Sendung am Telefon mit Gülistan Gürbey, Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Vielen in Deutschland fällt es schwer nachzuvollziehen, wie man, wenn man selbst in einer Demokratie lebt, dennoch einen autoritären Politiker im Herkunftsland Türkei unterstützen kann. Meine erste Frage an Gülistan Gürbey war daher, ob das Ergebnis des Referendums denn nun die Quittung für eine verfehlte Integrationspolitik in Deutschland sei, wie manche meinen.
Es wäre zu vereinfacht, dieses Wahlverhalten ausschließlich auf eine fehlende Integrationspolitik hier in Deutschland zurückzuführen. Mit Sicherheit spielen integrationspolitische Faktoren mit einer Rolle. Allerdings muss man natürlich auch andere wichtigere Faktoren mit einbeziehen. Und ein wesentlicher Faktor ist der türkische Nationalismus, der eben auch in Deutschland unter vielen Deutschtürken virulent ist. Und das hat einfach damit zu tun, dass der türkische Nationalismus auf die Gründungsgeschichte der modernen Republik zurückgeht. Die Gesellschaft in der Türkei ist über Jahrzehnte lang mit diesem ideologischen Wert eines übertrieben türkischen Nationalismus sozialisiert worden. Und das wirkt bis heute noch fort, auch eben in der Migrationssituation. Das ist der eine Punkt. Dann kommt natürlich hinzu, dass wir zurzeit weltpolitisch in eine Entwicklung hineingeraten sind, dass wir so eine Art Globalisierung eines Neonationalismus haben. Und das sind eben günstige Rahmenbedingungen auch für die Entwicklung von neuen Nationalismen auf lokaler Ebene. Das ist eben, was wir auch in Deutschland beobachten können. Und diesen Faktor können wir nicht ausblenden und alles ausschließlich auf die fehlende Integrationspolitik zurückführen.
Wie soll es nun weitergehen hier in Deutschland? Darüber wird zurzeit viel diskutiert. Lassen Sie uns konkret werden. Der größte deutsche Islamverband, DİTİB, ist auch in Niedersachsen nach wie vor ein wichtiger Kooperationspartner. Wie werden sich die aktuellen Entwicklungen in der Türkei nun auf die Zusammenarbeit hier auswirken? Werden sich die Fronten noch mehr verhärten?
Die Fronten können sich verhärten, die Fronten können sich aber auch nicht verhärten, sondern wir können auch so eine stagnierende Situation haben. Aber es kann auch alles etwas abgeschraubt werden. Diese ganzen Optionen stehen offen und die Richtung dieser Optionen wird sich danach richten, wie sich die Situation in der Türkei vor Ort entwickeln wird. Eskalierende Situationen werden eben die Fronten auch hierzulande stärken. Und das Ganze wird sozusagen abzuwarten sein. DITIB ist natürlich eine wichtige Organisation hier in Deutschland, die natürlich eng kooperiert mit deutschen Institutionen, hat eine langjährige Geschichte, erreicht viele Deutsch-Türken über die einzelnen Moscheengemeinden. Und die entscheidende Frage mit der Kooperation mit DITIB ist, ob DITIB tatsächlich schafft, sich von staatlichen Einflüssen zu befreien. Und das wird aus meiner Sicht wird das sehr, sehr schwierig werden.
Da möchte ich gerne nochmal nachhaken. Der Druck wird ja immer stärker, dass DITIB sich loslösen soll von Ankara, einen Reformprozess hier in Deutschland, in Niedersachsen anstoßen soll. Was ist Ihr Eindruck? Ist dieser Reformprozess überhaupt gewollt von der Mehrheit aller Mitglieder der DITIB?
Das kann ich Ihnen nicht genau beantworten, ob das gewollt ist oder nicht. Aber wichtig ist, wie kann sozusagen der staatliche Einfluss gekappt werden? Und das ist fast aussichtslos aus meiner Sicht, denn aktive Einflussnahme auf sogenannte Auslandstürken, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ist eben ein wesentlicher Bestandteil der türkischen aktiven Außen- und Regionalpolitik. Deswegen wird diese aktive Politik in Bezug auf die Auslandstürken auch weiter fortgesetzt werden, solange die AKP-Regierung und unter Präsident Erdogan die Türkei geführt wird. Und staatlicher Einfluss auf die DITIB hat es gegeben und den gibt es nach wie vor. Diese Reformprozesse können natürlich angestoßen werden. Sie sind natürlich zu bejahen und zu unterstützen. Ob sie mit Erfolg gekrönt sein werden, das bleibt abzuwarten. Wichtig ist, alternativ und parallel dazu vor allen Dingen auch die eigenen Institutionen zu forcieren, hier auf deutschem Boden eigene Institutionen zu etablieren, um die Integration eben mit eigenen Mitteln und mit eigenen hier ausgebildeten Personen fortzuführen.
Also einerseits den Weg, der bereits eingeschlagen wurde, mit dem Islamunterricht zum Beispiel an den Schulen konsequenter weitergehen.
Genauso ist es, ja.
Andererseits fordern manche auf noch mehr Distanz zu DITIB gehen. Ist das also der falsche Weg? Sollen wir stattdessen tatsächlich mehr auf Dialog setzen?
Der komplette Abbruch täte, glaube ich, allen Seiten nicht gut. Damit werden sie die Einflusswege völlig verlieren, denke ich. Aber wichtig ist natürlich tatsächlich, wenn dieser Reformprozess eingeschlagen ist, mit DITIB den fortzuführen und abzuwarten, wie der sich tatsächlich entwickelt. Und wenn er nicht mit Erfolg gekrönt sein sollte, dann ist es ebenso, aber man muss parallel eben anders auch agieren, indem man hier die eigenen Institutionen aufbaut, die eigenen Leute ausbildet und die sozusagen unter die Migrantenbevölkerung schickt.
Das war Gülistan Gürbey, Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin, über das deutsch-türkische Miteinander in unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen. Sie hören unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen. Muslimisch, weiblich, unterdrückt. Manche Vorurteile und Klischees halten sich hartnäckig, gerade wenn es um muslimische Frauen in Moscheegemeinden geht. Das ist auch in Niedersachsen nicht anders. Ein Grund: Es wird immer noch viel zu viel über muslimische Frauen gesprochen und viel zu wenig mit ihnen. Über die Möglichkeiten etwa, die sie haben, das Leben in Moscheegemeinden mitzugestalten. Darüber wollte ich mehr erfahren und habe unter anderem eine Moschee in Braunschweig besucht. Freitagsgebet beim deutschsprachigen Muslimkreis Braunschweig. Er gehört zu den ältesten muslimischen Gemeinden in Niedersachsen. Mehr als 200 Gläubige haben sich versammelt. Die ehemalige Wäscherei ist eine eher untypische Hinterhofmoschee mit großen, freundlichen Räumen. Die Frauen beten getrennt von den Männern. Hinter einem Vorhang. In der Predigt des Imams geht es dieses Mal um die Beziehung zwischen Mann und Frau.
Eine Ehe ist ernst zu nehmen, genau. Und man muss sich anstrengen, Frau und Mann.
Respekt, das ist auch sehr wichtig für unseren Islam.
Nach dem Freitagsgebet stehen einige Frauen noch zusammen. Unter ihnen ist Sarah Lenkheit. Die 56 Jahre alte Verkaufsmanagerin in Jeans und mit Kopftuch ist es leid, sich immer wieder für ihre Religion rechtfertigen zu müssen. Der Islam sei nicht frauenfeindlich, sagt die konvertierte Muslimin und erinnert an die reiche weibliche Geschichte im Islam. An berühmte Korangelehrtinnen wie Nafisa zum Beispiel.
Früher die Frau vom Prophet, Friede sei auf ihm, Aisha, die ist im Krieg geritten. Ja? Und heutzutage in Saudi-Arabien dürfen die Frauen nicht Auto fahren. Das ist aber nicht Islam. Das ist das Problem hier. Eine Sache ist Kultur und eine Sache ist Religion. Das wird oft vermischt.
Wer eine Moschee besucht, hat oft den Eindruck, eine Männerwelt zu betreten. Nicht nur, weil Männer und Frauen meistens getrennt beten, sondern auch, weil sich dort überwiegend Männer aufhalten. Dennoch, Gleichberechtigung ist für Sarah Lenkheit kein Thema.
Ich habe Qualitäten und der Mann hat andere Qualitäten. Und ich kann nicht sagen, ich will jetzt sein wie ein Mann. Und ich habe vielleicht die Rechte, man muss sich ergänzen.
Von Braunschweig nach Rehburg-Lockum. Zur internationalen Tagung Mehr Raum wagen, muslimische Frauen in ihren Moscheen.
Ist das eure Moschee?
Ja. Wow.
Rund 25 Musliminnen sitzen zusammen in der Evangelischen Akademie Lockum, tauschen sich aus über die Rolle der Frauen in Moscheen. Die Begeisterung ist groß, als sie ein Foto der Moschee im bayerischen Penzberg sehen. Ein modernes, repräsentatives Gebäude mit einer Empore für die Frauen im Gebetsraum. Eine Moschee, in der sich Männer und Frauen willkommen fühlen. Bisher eher die Ausnahme.
Noch ist das eine männerdominierte Gesellschaft, sag ich mal, in den Moscheen. Und die Frauen, die haben dann zwar ihre eigenen Räume, aber beim Freitagsgebet. Mittlerweile sind die Moscheen nicht so groß, dass sie alle aufnehmen können, sodass dann Frauen ausgeschlossen werden. Nicht, dass sie nicht kommen dürfen, aber da ist einfach kein Platz für sie.
Denn für Frauen sei es keine religiöse Pflicht, in der Moschee zu beten, so Halime Cengiz, die Vorsitzende des DİTİB-Landesfrauenverbandes Niedersachsen und Bremen. Die Frauenräume sind oft kleiner, manchmal auch lieblos eingerichtet. Musliminnen werden zu Bürgern zweiter Klasse, sobald sie eine Moschee betreten, kritisiert die amerikanische feministische Aktivistin Hind Maki. Und das sei ein weltweites Problem. Die Muslimin hat einen Blog in den sozialen Medien gestartet. Side entrance, auf Deutsch Seiteneingang.
You feel like you are not part of the faith.
Du hast das Gefühl, du bist nicht Teil des Glaubens, denn wir nennen den Gebetsraum ein Haus Gottes. Und wenn dieses Haus Gottes keinen Platz für Frauen hat, dann ist auch im Glauben kein Platz für Frauen.
Vor 20 Jahren betete auch die islamische Gemeinde Penzberg noch in einer Hinterhofmoschee. Die Frauen konnten den Imam nur hinter einem Vorhang hören und nicht sehen. Bis zu dem Tag, an dem Imam Benjamin Idris den entscheidenden ersten Schritt wagte. Einen ganz bewussten Bruch mit der patriarchalischen Tradition. Er bat seine Ehefrau Nemina, den Vorhang zu öffnen. Denn er wollte auch die Frauen sehen, wenn er zu seiner Gemeinde sprach. Es gab Widerstände, erinnert sich Nemina Idris. Als dann auch noch eine Frau zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden gewählt werden sollte, kehrte ein Teil der Gemeinde zurück in die alte Hinterhofmoschee. Was also tun, damit die Bedürfnisse von Frauen in den Moscheen künftig besser berücksichtigt werden?
Sicherlich, diese Debatten gibt es auch an den Familientischen. Wann sie in den Moscheen ankommen, das ist die Frage.
Veränderung oder Neues, das macht einem auch erstmal Angst. Und man möchte dann auch schon ein bisschen den Raum behalten und sagen, ab hier ist meine Grenze. Das ist alles noch in so einem Lernprozess und Aufbauprozess.
Imaminnen, etwa wie Rabea Müller in Köln, gibt es bisher nur wenige. In wenigen Wochen eröffnet die muslimische Frauenrechtlerin Seyran Atish mit ihren Mitstreitern eine liberale Gemeinde in Berlin. Frauen und Männer können dort gleichberechtigt in einem Raum beten. Ein Imam und eine Imamin werden gemeinsam am Eröffnungstag das Freitagsgebet leiten. Ein Modell für die Zukunft? Die Meinungen gehen da weit auseinander, nicht nur unter islamischen Gelehrten.
Theologinnen können genauso viel, aber die müssen ja auch nicht unbedingt vor den Männern dann beten oder die Bewegung machen und auch Predigten halten. Bei Veranstaltungen und so ist es ja was anderes, als wenn sie dann einen Koran rezitieren oder unbedingt ein Bittgebet sprechen.
Die Vielfalt ist von Gott gewollt, die Menschen sind unterschiedlich, sie haben unterschiedliche Bedürfnisse und von daher ist das absolut okay für mich.
Es ist noch ein langer Weg, bis sich die Mehrheit der Musliminnen in den Moscheen auch wirklich zu Hause fühlt. Die amerikanische Aktivistin und Bloggerin Hind Maki beobachtet einen Wandel in den Moscheegemeinden.
You know, when I first started in 2012,
als ich mit meinem Blog Side Entrance vor einigen Jahren anfing, da haben manche Leute gesagt, das ist doch kein Problem, du verursachst nur Unruhe. Heute weiß man, dass es dieses Problem gibt. Viele Frauen fühlen sich nicht willkommen in den Moscheen. Und wir setzen uns auf Konferenzen von muslimischen Organisationen damit auseinander.
Auch in Niedersachsen tut sich etwas. Gerade die jüngeren muslimischen Frauen übernehmen mehr Verantwortung in den Gemeinden, suchen eigene Wege, Glauben und Gleichberechtigung miteinander zu verbinden. Es werden neue Moscheen gebaut, mit mehr Raum für Frauen und Kinder. Nur wenig, jedoch dringt bisher davon nach außen. Das Misstrauen gegenüber den Medien ist groß, ebenso die Sorge, missverstanden zu werden. Wichtig sei nun, so Halimi Cengiz, noch mehr Gemeindemitglieder dafür zu sensibilisieren.
Wir versuchen, die Frauen auch in dem zu stärken und zu sagen, das ist jetzt unser Terrain, unser Raum und den verteidigen wir auch. Und der ist dann auch mittendrin und nicht irgendwo im Keller oder auf dem Dachboden oder in einer stillen Ecke.
Zurück zum Freitagsgebet beim deutschsprachigen Muslimkreis Braunschweig. Zwei der fünf Vorstandsmitglieder der Braunschweiger Moschee sind inzwischen weiblich. Die Gemeinde sei auf einem guten Weg, sagt Sarah Lenkheit.
Ich erwarte, dass die Frauen ihre Stimme erheben und das machen viele nicht. Und das ist wieder kulturell bedingt, die sind so aufgewachsen. Ja, so gehorsam und das hat aber wieder nichts mit der Religion zu tun. Sie sagen nicht ihre Meinung.
Vor allem jedoch wünscht sich Sarah Lenkheit mehr Offenheit bei Nichtmuslimen. Die Bereitschaft, sich ernsthaft mit dem Islam auseinanderzusetzen und Vorurteile zu hinterfragen.
Sorry, aber die Leute, die lesen nicht, die lesen irgendeine Überschrift und das hängt sich dann im Gehirn fest und bilden sich dann nicht weiter und kommen auch nicht mal hierher, zum Beispiel zum Tag der offenen Moschee und fragen mal, ist das denn so? Wie sind denn die Leute? Ne?
Zwischen Tradition und Aufbruch. Muslimische Frauen in den Moscheegemeinden. Ob der Islam nun zu Deutschland gehört oder nicht, darüber wird immer noch teilweise heftig diskutiert. Sicher aber ist, an den Universitäten hat der Islam mit Unterstützung der Bundesregierung einen festen Platz gefunden. 5 Zentren für islamische Theologie gibt es inzwischen bundesweit. Eines von ihnen ist das Institut für islamische Theologie an der Universität Osnabrück. Das Ziel, Religionslehrer, Theologen und Seelsorger auszubilden. Der Bedarf ist groß und die Herausforderungen sind es auch.
Islam bedeutet in Deutschland Glatteis. Islam bedeutet, egal was Sie sagen, irgendjemand fühlt sich immer gestört. Sehen Sie also, Sie haben im Grunde genommen eine Anwaltsfunktion, eine Brückenfunktion. Sie sitzen auf der Anklagebank zum Teil. Zum Teil müssen Sie selbst anklagen. Also es ist wirklich keine einfache Aufgabe, aber es ist wirklich eine Aufgabe, in der man erstmal hineinwachsen muss.
Rauf Ceylan weiß, wovon er spricht. Fast von Anfang an hat der 40 Jahre alte Religionssoziologe das Institut für islamische Theologie in Osnabrück mit aufgebaut. Pionierarbeit. Qualifizierte Mitarbeiter finden, Studiengänge und wissenschaftliche Standards entwickeln und immer wieder der Spagat zwischen den Erwartungen von Politik, Islamverbänden und eigenen Ansprüchen. Wir stehen für einen Islam der Mitte, sagt der stellvertretende Institutsleiter.
Eine Theologie zu formulieren im Laufe der Jahre, die sozusagen kompatibel ist mit europäischen Werten einerseits, aber andererseits auch der islamischen Wissenschaftstradition entspricht. Das ist das Ziel. Das ist im Grunde auch eine Art Suche. Das heißt, wie können wir hier in europäischen Muslimen langfristig sozusagen ein theologisches Profil entwickeln, das für die europäischen Muslime charakteristisch ist. Und das ist ein Prozess und das braucht Zeit.
7 Professuren, mehr als 370 Studierende. Das Osnabrücker Institut gehört mit zu den größten bundesweit. Die Evaluierung nach den ersten 5 Jahren war positiv. Die Förderung wurde verlängert. Die Mehrheit der Studierenden ist weiblich. Kübra Mentes Erdogan hat ihren Bachelor in islamischer Theologie bereits in der Tasche. Nun studiert sie auf Lehramt. Wie viele andere auch, besuchte die 25 Jahre alte Muslimin mit türkischen Wurzeln den Koranunterricht in ihrer Moscheegemeinde.
Es war mir halt nie tiefgründig genug. Und da habe ich gesagt, gut, dann fange ich an. Das ist ja eigentlich auch mein Traum gewesen. Ich wollte es halt auch objektiver ein bisschen betrachten und natürlich Koranexegese, islamisches Recht. Und ich wollte es halt systematisch lernen.
In der Grundschule hatte sie Türkisch und Islamunterricht. Viel gebracht hat es nicht.
In beiden haben wir nur Türkisch gemacht. Und wir haben wirklich nur türkische Texte abgeschrieben und irgendwie nichts zum Islam gelernt. Und wenn ich dann im Klassenzimmer stehe, auch als Vorbild zu funktionieren. Das ist auch eine große Motivation für mich gewesen.
Die Vielfalt des Islam kennenzulernen, sich kritisch mit dem Glauben auseinanderzusetzen und Theologie als Wissenschaft zu begreifen, das ist schon eine Herausforderung. Diese Erfahrung macht Rauf Ceylan immer wieder in seinen Seminaren.
Die meisten kommen aus einer bestimmten Rechtsschule, aus einer Konfession. Und das große Spektrum, das ist ja völlig ausgeblendet. Erstmal die aufzurütteln und zu schütteln und zu schockieren. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Die meisten der jungen Frauen tragen, wie Kübra Mentes Erdogan, Kopftuch. Ein Grund für viele in den ersten Jahren, zunächst islamische Theologie und nicht auf Lehramt zu studieren. Doch das hat sich seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts geändert, beobachtet auch Duat Zeitun. Sie macht gerade ihren Bachelor in islamischer Theologie.
Dass jetzt auch mehr Frauen mit Kopftuch trotzdem sagen, ich möchte auf Lehramt studieren und ich möchte es trotzdem wagen und hoffen, dass ich dann auch mit meinem Kopftuch auch irgendwann auch beamtet werden kann oder auch unterrichten darf.
Die Berufsperspektiven für Islamlehrer und Islamlehrerinnen sind gut. Etwas anders sieht es für Theologiestudenten aus. Nur wenige von ihnen möchten später als Imam, also als Vorbeter, in einer Moscheegemeinde arbeiten. Nicht nur aus finanziellen Gründen.
Es ist halt die Frage, wie jede Gemeinde geprägt ist. Wenn wir da natürlich jetzt viele Menschen aus der ersten Generation haben, die sagen dann natürlich, kann ich mir vorstellen schon, wir brauchen Menschen, die unsere Kultur beibehalten. Und da würde jemand, ein Imam, der hier in Deutschland sozialisiert ist, nicht wirklich reinpassen.
Die meisten Imame in Deutschland sind türkische Beamte, werden vom türkischen Staat bezahlt. Das stößt zunehmend auf Kritik.
Man wird sicher jetzt überlegen müssen, und das wird auch passieren, Modelle der Unabhängigkeit von politischen Verhältnissen im Ausland zu entwickeln. Und solange nicht geklärt ist, wie denn die Imame und die Seelsorgerinnen in Moscheegemeinden bezahlt werden, wenn sie nicht weiterhin aus der Türkei finanziert werden, solange wird das ein Problem bleiben.
Es sei daher wichtig, so Martina Blasbeck-Kunke, katholische Theologin und Beauftragte der Uni Osnabrück für das Islaminstitut, Übergangslösungen zu finden. Diskutiert wird unter anderem über sogenannte Teilzeitimame.
Wo ein Teil Erteilung des Religionsunterrichts in der Schule ist und Teil Arbeit in der Moscheegemeinde, weil ganz viele Gemeinden sich gar keinen Imam leisten können. Die haben das Geld gar nicht. Es gibt ja keine Kirchensteuer. Wir werden nicht innerhalb von 2 Jahren für alle deutschen Gemeinden genug Imame und Seelsorgerinnen ausgebildet zur Verfügung haben.
Rauf Ceylan plädiert dafür, vor allem endlich einen konstruktiven Dialog über die zentralen Herausforderungen zu beginnen.
Eigentlich hätte man das auch vor 5 Jahren, 6 Jahren auch ruhig angehen können. Es wurde hier und dort angerissen, unter anderem, wie gesagt, auch in Osnabrück. Aber ich sehe bis heute eben keinen Diskurs. Also sowohl nicht bei den Verbänden selbst, als auch zwischen Verbänden und den Instituten und der Politik. Man hört nur hier und dort aus irgendwelchen Medien Berichterstattungen, wenn sich irgendjemand mal wieder zu Wort meldet. Aber das reicht nicht aus.
Das nächste Ziel steht schon fest. Bereits im kommenden Jahr soll im Osnabrücker Institut für islamische Theologie der neue Studienschwerpunkt soziale Arbeit starten, um so noch weitere Berufsperspektiven zu schaffen. Kübra Mentes Erdogan wird, wenn alles läuft wie geplant, in 3 Jahren mit dem Referendariat anfangen.
Was ich vermitteln möchte, dass halt ein Gottesbild, was liebend ist, natürlich auch strafend, aber das an zweiter Stelle. Und natürlich auch der Austausch zwischen den anderen Schülern, dass man keinen Wahrheitsanspruch irgendwie zum Ausdruck bringt und meint, ja, ich bin Muslim und ich bin besser und dass man halt tolerant ist.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Die islamistische Szene wächst. Auch in Niedersachsen hat sie sich in wenigen Jahren verdoppelt. Immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, vor dem wir stehen. Prävention gewinnt daher auch immer mehr an Bedeutung. Wie aber kann man am besten religiösem Extremismus vorbeugen? Darüber sprach ich mit Michael Kiefer. Er ist Islamwissenschaftler am Institut für islamische Theologie an der Universität Osnabrück, hat intensiv geforscht über Salafismus und Radikalisierungsprävention. Vor allem aber hat er auch viele Erfahrungen gesammelt in der Präventionsarbeit mit Jugendlichen. Als erstes wollte ich von Michael Kiefer wissen, warum sich Jugendliche radikalisieren.
Es ist leider nicht so, deswegen ist das mit der Prävention auch so schwierig, dass nicht nur ein Faktor maßgeblich ist, sondern wir haben immer Faktorenbündelungen, die auftreten in Radikalisierungsprozessen. Das können sein eine Reihe von sozialen Faktoren wie Diskriminierungserfahrungen, schlechte Bildungshintergründe, deformierte familiäre Strukturen und Ähnliches. Hinzu kommt aber dann oft auch eine Gruppendynamik, das heißt, man lernt zu einem bestimmten Zeitpunkt Leute kennen, die bereits in der Szene sind, die nehmen einen mit und tragen maßgeblich zur Radikalisierung bei. Seno Baran spricht in diesem Kontext von einer Art Fließband, auf das immer wieder neue Sachen draufgelegt werden, neue Erfahrungen, Ideologieelemente, die dann für einen stetigen Radikalisierungsprozess sorgen.
Sie haben es gesagt, es ist ein Prozess, es geschieht nicht von heute auf morgen. Lassen Sie uns das mal an einem Beispiel deutlich machen. Sie haben mit anderen Wissenschaftlern zusammen die Chatprotokolle der WhatsApp-Gruppe der drei Jugendlichen untersucht, die im vergangenen Jahr einen Sprengstoffanschlag verübt haben auf den Sikh-Tempel in Essen, bei dem zum Glück niemand ums Leben gekommen ist. Sozusagen haben Sie eine Binnenperspektive ein Stück gewonnen. Haben Sie da auch neue Erkenntnisse gewonnen, wie so ein Prozess genau abläuft?
Ja, wir haben in der Tat neue Erkenntnisse da drin gewonnen. Erkenntnisse, die sowohl die Gruppendynamik betrafen, aber auch das religiöse Geschehen, das Unmittelbare, was darin ablesbar ist. Zunächst zur Gruppendynamik. Für uns war es eine große Überraschung, dass diese Jugendgruppe sich selbst einen Emir gab. Also man hat sich selbst einen Führer gegeben, der quasi das Kommando hatte in der Gruppe. Dann die zweite große Überraschung war, dass diese Jugendlichen allesamt aus eigentlich eher religionsdistanten Milieus kamen und sie haben sich ihren Islam nach Gusto selbst gebastelt. Wie mit Lego-Bausteinen hat man hier seine Ideologie selbst konstruiert aus Internetbestandteilen, aus Produkten des Islamischen Staates. Irgendwas hat man da immer genommen und es einfach hinzugefügt. Und interessant war auch zu sehen, wie die Gruppe irgendwann kurz vor dem Anschlag einen Schließungsprozess durchgeführt hat. Das heißt, sie hat sich immer mehr abgeschottet und man hat allen misstraut. Im Übrigen auch anderen Muslimen. Also auch mit denen hat man nicht gesprochen, mit denen wollte man nicht mehr gemeinsam beten. Das waren allesamt Dinge, die wir so noch nicht wussten.
Was meinen Sie, inwieweit ist das ein typisches Beispiel?
Naja, ganz typisch ist ja nie was. Wir haben ja ganz viele unterschiedliche Radikalisierungsverläufe. Aber für einen bestimmten Typus von Jugendgruppe ist das etwas Typisches. Also wenn wir das vergleichen mit den Dienstlagern, wenn wir das vergleichen mit den Wolfsburger Zusammenhängen, die sich radikalisiert haben, hier scheint es tatsächlich deutliche Parallelen zu geben. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch ganz andere Tätertypen wie Safia S., die offenbar ferngesteuert waren über soziale Netzwerke, über WhatsApp oder Telegram. Da ist der Verlauf tatsächlich anders als in diesen Jugendklicken.
Es gibt Hilfen für Betroffene, für Angehörige in Niedersachsen, angefangen mit Projekten in der Jugendarbeit in Schulen bis hin zum Ernstfall, die niedersächsische Präventionsstelle beraten in Hannover. Geschieht da genug oder ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Es ist schon so, dass Niedersachsen hier Anstrengungen unternommen hat, die Beratung auszubauen. Ein Problembereich, den ich noch sehe, ist tatsächlich die Schule. Wenn wir uns die Schulen anschauen als den zentralen Präventionsort für im Grunde genommen alle gefährlichen Ideologien, da müssen wir sagen, dass die Anstrengungen noch nicht ausreichend sind. Denn die Schule ist der einzige Ort, wo wir Jugendliche von 6 bis nahezu 18 Jahre erreichen können. Und ich würde mir wünschen, dass das Bildungsministerium hier mehr unternehmen würde im Hinblick darauf, dass beispielsweise mehr Schulsozialarbeiter eingestellt werden, im Hinblick darauf, dass Lehrkräfte sensibilisiert werden für Phänomene. Denn die einzige Chance, die wir wirklich haben, Dinge zu verhindern, ist das frühe Bemerken. Also wir müssen so etwas entwickeln. Heim Oma hat das genannt, eine Art wachsame Sorge für die Schülerinnen und Schüler in einem empathischen Sinne. Machen die Kinder einen guten Entwicklungsweg? Läuft da vielleicht etwas schief? Und wenn sich erste Anzeichen davon zeigen sollten, gilt es beherzt einzugreifen und zu versuchen, die Dinge auf ein anderes Gleis zu kriegen.
Stichwort Sensibilisierung. Sie arbeiten auch mit bei umfassenden Fortbildungen für Lehrer, für Sozialarbeiter. Wie vermittelt man denn nun eigentlich das Handwerkszeug, ganz konkret richtig zu reagieren, wenn sich Jugendliche radikalisieren?
Das Ziel muss tatsächlich immer sein, für bestimmte Phänomene eine Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und jetzt werden Sie mich natürlich fragen, was sind das denn für Phänomene? Das kann man oft nicht so genau beschreiben. Es sind eher allgemeine Dinge, die wir beachten müssen. Zum Beispiel, wenn ein Schüler oder eine Schülerin in einer bestimmten Art und Weise anfängt, abwertend über andere Religionen oder über andere Weltanschauungen zu sprechen, wenn er anfängt, sein Verhalten zu ändern, in allen möglichen Bereichen, wenn ganz neue Freunde auftauchen und. Es ist eher additiver Natur und wie gesagt, es geht dann auch tatsächlich darum, qualifiziert auf bestimmte Entwicklungen zu reagieren, sich mit Schülern, allen relevanten Akteuren, die um den jungen Menschen sind, ins Einvernehmen zu setzen, wie man da möglicherweise etwas ändern kann. Da kann man schon was tun.
Also woran merken Sie dann, dass Lehrer, Schulen auf dem richtigen Weg sind?
Wenn Sie zum Beispiel die pädagogischen Tage dazu nutzen, um Fachkräfte einzuladen, die dann über diese Phänomene sprechen, die auch darlegen, wie Hilfen aussehen, wenn die Offenheit da ist, der Schulen mit Beratungsstellen zusammenzuarbeiten, dann hat man tatsächlich schon gute Grundlagen gelegt, um, wenn etwas geschieht, schnell bei der Sache zu sein.
Ich möchte jetzt gerne nochmal auf die drei Jugendlichen zurückkommen, die im vergangenen Jahr diesen Sprengstoffanschlag in Essen verübt haben. Zwei von ihnen haben ja an dem Präventionsprogramm Wegweiser teilgenommen. Was ist da also schiefgelaufen, dass sie trotzdem abgedriftet sind?
Naja, gut, da muss man zunächst einmal dazu sagen, dass das Wegweiserbüro, was hier mit betreut hat, für die Jugendlichen nicht im eigentlichen Sinne zuständig ist. Das ist, wenn eine Gefährdung vorliegt von Jugendlichen, zunächst einmal das Jugendamt am Wohnort. Wegweiser ist eine Fachberatungsstelle, die flankieren Hilfestellungen anbieten für die Jugendlichen. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass eine Fachberatungsstelle für Radikalisierung einen radikalisierten Schüler mit einfachen Gesprächen wieder davon abhalten kann. Wir in der Forschung gehen davon aus, dass eine Deradikalisierung genauso lange dauert wie die Radikalisierung, wohlgemerkt, wenn alle mitarbeiten. Und in diesem Fall wissen wir ja, dass die Jugendlichen zum Teil Haltung vorgespielt haben, waren hochradikalisiert, haben aber dafür Sorge getragen, dass das Umfeld das nicht unbedingt noch so sehen konnte. Beziehungsweise dann, wenn man ins Gespräch ging, haben sie so getan, als ob Gewalt abgelehnt würde. Aber in Wirklichkeit haben sie das anders gesehen. Was soll man da machen? Da kann eine Beratungsstelle nicht viel machen, sondern sie kann nur versuchen, ihre Dienstleistungen an die Familie, an die Menschen heranzubringen. Und wenn das nicht angenommen wird, dann hilft das auch nicht.
Ich frage nochmal nach, was hätte man anders, besser machen können in so einem Fall?
Ja, da hätte man natürlich auch etwas machen können, gerade das, was die Essener betrifft, da wissen wir eine Menge. Wir wissen zum Beispiel, dass tatsächlich dieser Radikalisierungsprozess Jahre vorher schon begonnen hat, dass das auch bemerkt wurde und dass es große Versäumnisse gab, diese beginnende Radikalisierung ernst zu nehmen und pädagogisch zu intervenieren. Das ist nicht geschehen. Leider über einen langen Zeitraum. Also wir haben, wenn Sie so wollen, ein multiples Versagen unterschiedlicher Akteure vor Ort. Aber ich kann Ihnen sagen, man hat da gelernt. Also auch die Kommunen, die mit involviert waren, haben Konsequenzen gezogen und haben gesagt, das machen wir, wenn sowas nochmal vorkommen sollte, deutlich besser.
Das heißt, man braucht immer ein ganzes Netzwerk.
Genau.
Sich dazugehörig fühlen. Integration sei die beste Unterstützung, höre ich immer wieder von Experten. Was brauchen Sie also vor allem, um erfolgreich arbeiten zu können in der Prävention?
Ja, die Dinge, die Sie jetzt genannt haben, das ist ja ganz zu Beginn. Also wenn die Leute in einer Suchbewegung sind, also da ist ja noch nicht viel passiert. Das ist in der Tat so. Je mehr Engagement um den Jugendlichen herum ist, je mehr Wertschätzung ihnen begegnet, desto eher ist wahrscheinlich auch tatsächlich dann die Möglichkeit gegeben, dass es alles gut geht. Die Sorgen haben wir mit den Menschen, die so unter dem Radar sich bewegt haben und wo dann Eltern, wenn die Dinge schon weit fortgeschritten sind, in Beratung kommen. Hier ist die Arbeit tatsächlich schwierig. Es gibt hier auch keine Patentlösung oder keine wirklich probaten Rezepte, mit denen man dann einfach eine Radikalisierung unterbrechen muss. Jeder Fall ist tatsächlich anders. Für jeden Fall muss man eine individuelle Hilfestrategie entwickeln und sie auch konsequent verfolgen. Und das hat zur Voraussetzung, dass tatsächlich auch professionelle, personelle Ressourcen gegeben sind. Und das ist leider nicht allerorten so.
Michael Kiefer über Radikalisierungsprävention und islamistischen Extremismus. Auf ganz andere Weise geht es auch in unserem nächsten Beitrag um Prävention. Vier junge Leute, zwei Muslime, eine Muslimin und ein Christ, machen, ja was eigentlich? Satire? Boshafte Comedy? Heilig ist ihnen jedenfalls fast nichts, den Datteltätern.
In den Videos auf ihrem gleichnamigen YouTube-Kanal fliegen sie auch schon mal mit einem Gebetsteppich durch Berlin und rufen Happy Ramadan. Ihr Motto könnte sein, man darf die Welt nicht den Humorlosen überlassen. Und so richten sie ihre satirischen Spitzen gegen Islamisten, Rechtsradikale und kulturelle Klischees gleichermaßen. Jens Rosbach stellt die Datteltäter vor.
Zwei bärtige Männer im langen Gewand und mit Palästinensertuch sitzen auf einem Sofa. Eine Frau mit Kopftuch reicht ihnen eine rote Sprengstoffstange.
Vollgepackt mit Sprengstoffsachen, die den Teufel glücklich machen, hinein ins Höllenfeuer.
Die Männer, Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat, albern mit einer Bombe für Selbstmordattentäter herum.
Jag dich doch hoch.
ISIS quälen, töten, vernichten.
Mit ISIS ins Weekend-Feeling, ein Video in Anlehnung an einen Joghurt-Werbespot. Willkommen bei den Datteltätern, dem selbsternannten Satire-Kalifat.
Gerade wenn es ums Thema Islam geht oder um das Thema Terrorismus, Integration, das sind ja sehr emotionsbeladene Themen, wo oftmals nur Humor helfen kann, wo wir da einfach auch eine Möglichkeit sehen, als Eisbrecher quasi auf ein Publikum zuzugehen, dass man uns zunächst einmal zuhört.
Die Datteltäter wollen Klischees aufbrechen, haben sie doch alle schon Erfahrungen gesammelt mit Diskriminierungen. Wie Younes Al-Almaira, 31, der im Osten Berlins aufgewachsen ist, als Kind palästinensisch-syrischer Eltern. Wegen seines dunklen Teint wurde Younes früher häufig von Rechten attackiert. Und nach dem Anschlag auf das World Trade Center reduzierte man ihn auf seine Religion.
Vor dem 11. September war man quasi der Kanake, der Türke. Und danach warst du der Muslim. Quasi das Label hat sich über Nacht geändert, nicht aber der Rassismus.
Marcel Sonneck ist der einzige Christ der Satiregruppe. Der 26-Jährige wuchs ebenfalls in Berlin auf.
Mit 14, 15 sah ich halt ein bisschen aus wie so ein Kanarienvogel, hatte so ein bisschen gefärbte Haare. Und dann habe ich eigentlich immer so mitbekommen, wie mich dann Menschen mit offensichtlichem Migrationshintergrund in Gruppen auf der Straße irgendwie auch mal eine gegeben haben oder getreten haben oder sowas. Da habe ich dann auch so ein bisschen Rassismus entwickelt.
Heute produzieren die beiden zusammen mit eigener Kameratechnik Videoclips für ihren Datteltäter-Kanal auf YouTube. In ihren zumeist gesellschaftskritischen Filmen geht es etwa um AfD-Populisten oder auch um Flüchtlinge. So zeigt ein Video eine Ruine ohne Dach, die von der Firma Reibach Immobilien als Asylunterkunft angepriesen wird.
Unser neuestes Etablissement in der Willkommensallee 1 besticht mit seinem avantgardistischen Stil und einem Hauch von Vintage. Mit einer Fläche von über 300 Quadratmetern bietet dieses Objekt ausreichend Wohnfläche für hunderte Personen und schafft so die ganz persönliche Wohlfühloase.
Der YouTube-Kanal präsentiert aber auch ironiefreie, pädagogische Filme, die über den Begriff Dschihad aufklären oder junge Leute zeigen, die erstmals syrisches Essen kosten.
Wenn man mit jemandem zusammen am Tisch sitzt und isst, ich finde, Frieden kann nicht besser symbolisiert werden.
Sonneck ist ausgebildeter Hotelier und Barbesitzer. Al-Almaira arbeitet mit radikalisierten muslimischen Teenagern. Ihre wöchentlichen Satirefilme drehen sie in ihrer Freizeit. Dafür erhalten sie inzwischen Geld von Funk, dem Online-Jugendprogramm von ARD und ZDF. Ihre Drehbücher müssen sie nun von einer Redaktion abnehmen lassen. Bedenken, dass sie dadurch ihre Unabhängigkeit verlieren könnten, haben die Datteltäter nicht.
Wir hatten noch nie das Problem, dass wir irgendeinen Witz nicht durchbringen konnten oder irgendeine Situation.
Das selbsternannte Satire-Kalifat kann zehntausende Klicks pro Video vorweisen. Viele YouTuber loben die Klischeebrecher. Andere, vor allem Rechtsradikale, können hingegen nicht mitlachen und schreiben immer wieder Hasskommentare.
Jeder, der in die Öffentlichkeit will, gerade zu diesem Thema, muss Methoden oder Technik entwickeln, wie man mit diesem Hass umgehen kann, weil das kann einen auch kaputt machen. Und glücklicherweise sind wir eine Gruppe, wo wir uns gegenseitig dann auch unterstützen können. Das ist wirklich gut, dass man das nicht alles alleine aushalten muss.
Mit Satire-Videos gegen Vorurteile und Islamisten. Jens Rosbach berichtete über die Datteltäter. Angekommen oder ausgegrenzt, Muslime und die Debatte um den Islam. Das war unser Thema auf NDR 1 Niedersachsen. Gleich geht es weiter mit Aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Ita Niehaus.